ARD Sounds.
Wenn es hier um einen Menschen gehen würde, sagt der Generalstaatsanwalt, dann würden wir ihn verhaften und wegen Beihilfe zum Mord anklagen.
If it was a human being on the other side of that conversation, we would be charging them with conspiracy to commit murder. We would be arresting them.
Es geht aber nun mal nicht um einen Menschen in diesem Fall. Es geht um ChatGPT. Der Bot hat zwei Tätern geholfen, die geeignetsten Waffen, die passende Munition und den optimalen Zeitpunkt für ihren Amoklauf auszuwählen.
Deswegen hat der Bundesstaat Florida jetzt OpenAI verklagt. Und die sagen, die Firma hätte wohlwissend ein Produkt auf den Markt gebracht, das zur Gewalt ermutigt und süchtig macht.
Ein Chatbot, der zur Gewalt anstachelt? Sind das Kinderkrankheiten einer neuen Technologie? Ist das das Restrisiko, das man beim Fortschritt eben nie ganz ausschließen kann?
Oder zeigen diese Fälle einmal mehr, dass KI-Unternehmen an die ganz kurze Leine genommen werden müssen, so wie es auch in dieser Woche der bekannte US-amerikanische Senator Bernie Sanders gefordert hat?
Das sind einige unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir kennen uns schon ewig und drei Tage und sind nicht nur beruflich Journalisten, sondern privat auch Freunde. Und wir debattieren seit dem ersten Tag unseres Zusammentreffens schon kontrovers über aktuelle Themen. Einfach, weil wir gern gut informiert sind.
Aber leider auch selten einer Meinung. Wie zum Beispiel bei der Frage, ob es in Ordnung ist, Menschen, die keinen Anspruch auf Asyl in Europa haben, in Abschiebezentren irgendwo im Ausland zu stecken.
Oder ob es einfach nur genau das ist, wonach es für viele Kritiker klingt, ein erbärmlicher Fall von Symbolpolitik zum Schaden und auf dem Rücken der Allerschwächsten.
Die Klage gegen OpenAI in Florida und Abschiebezentren am Rand der EU, das sind zwei unserer Themen in dieser Folge von 7 Tage wach.
Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über Zuspruch in den Kommis und auch wenn ihr noch mehr Leute in die Debatte reinholt, indem ihr eine Folge an Freunde und Bekannte schickt.
Hast du gerade ARD Sounds gesagt?
Nein.
Ah, ich dachte. Gut, los geht's.
Erst monatelange Flucht zu Fuß durch die Wüste, dann auf einer Nussschale unter Lebensgefahr über das Mittelmeer, dann einen Asylantrag in der EU stellen, Inhaftierung an der EU-Außengrenze, bis über diesen Asylantrag entschieden ist und dann Abschiebung in eine Art Lager in einem Land weit weg vom Herkunftsland auf unbestimmte Zeit. So könnte in Zukunft die, sagen wir, Teilbiografie eines Flüchtenden aussehen.
Denn die EU hat sich auf einen Kompromiss in der Asylpolitik geeinigt und der wird seit Veröffentlichung Mitte der Woche heiß diskutiert. Denn dieser Kompromiss sieht unter anderem vor, dass sogenannte Ausreisezentren in...
Sag es ruhig. Lager.
Dass sogenannte Ausreisezentren in Drittländern geschaffen werden, wohin künftig abgelehnte Asylbewerber abgeschoben werden können.
Und dieser Kompromiss sieht vor, dass es bald mehr sogenannte Grenzverfahren geben soll. Dabei werden Asylsuchende in gefängnisähnlichen Unterkünften an der EU-Grenze oder am Flughafen festgehalten, bis über ihren Antrag entschieden wurde. Bis zu 3 Monate lang können Menschen so eingesperrt werden, das schreibt der Mediendienst Integration. Und warum das alles?
Naja, weil die EU eben weiter an Maßnahmen arbeitet, wie man den Zuzug von Geflüchteten besser steuern, verhindern, gerechter verteilen kann.
Nein.
Und das ist eben.
Nein, weil die Rechtspopulisten in ganz Europa die bürgerlichen Parteien vor sich hertreiben, eine Symbolpolitik zu machen, die am Ende niemandem nützt und sehr vielen Menschen schadet.
Ja, aber das ist auf der anderen Seite auch immer das Argument, wenn egal welche Regierung an schärferen Asylgesetzen arbeitet, dass man da nichts ändern kann, dass es nicht unmenschlich werden darf. Und das ist mir ehrlich gesagt von links auch immer zu viel aufgeladen. Also es verhindert dann jedes Nachdenken darüber, was denn tragbar wäre, um die Situation zu verbessern, zu entschärfen und was eben nicht. Ich meine, die EU macht das ja nicht im Trumpschen Sinne, als irgendwie so eine Ein-Mann-Aktion mit Dekreten oder irgendwas, sondern die Mitgliedstaaten, die haben da zugestimmt. Das alles hat eine rechtliche Grundlage.
Ja, dann argumentier du mal juristisch und pragmatisch. Ich finde die ethische und moralische Komponente ehrlich gesagt bei so einem Thema wichtiger.
Ja, aber nur damit kannst du doch keine tragfähige Asylpolitik machen.
Ich wüsste gar nicht, wie man überhaupt anders eine tragfähige Asylpolitik machen soll.
Okay, dann lass uns mal mit diesen Ausreisezentren oder besser Abschiebezentren in Drittstaaten anfangen. Also von denen übrigens ja noch kein einziges gebaut ist, muss man glaube ich vorweg schicken mal. Noch nicht mal ein Land wurde bisher gefunden, wo man die bauen könnte, aber Herr Schröder regt sich jetzt schon mal auf.
Ja, natürlich rege ich mich jetzt auf und ich bin ja auch nicht der Einzige, weil, also kurz zum Sachstand, die EU hat jetzt mit dieser Verordnung oder mit dieser Erweiterung der Verordnung, die da beschlossen wurde, den Bau von sogenannten Return Hubs auf den Weg gebracht. Das sind Zentren, Unterkünfte, ich fürchte wie gesagt eher, dass es Lager werden könnten, in die dann abgelehnte Asylbewerber gebracht werden können, die nicht in ihre Herkunftsländer zurück können, weil diese sie einfach nicht zurücknehmen zum Beispiel. Und diese Lager stehen dann in irgendwelchen Ländern, die für Geld bereit sind mitzumachen und denen die Menschen, die kommen, mutmaßlich völlig egal sind.
Irgendwelche Länder stimmt jetzt auch so nicht. In der Verordnung steht explizit drin, dass diese Return Hubs nur in Ländern gebaut werden dürfen, in denen internationale Menschenrechtsstandards und das Völkerrecht auch geachtet werden. Also die Zeit hatte dazu so ein FAQ. Da kannst du das alles genau nachlesen.
Ja, dann dürfen ja diese Zentren in den USA schon mal nicht gebaut werden. Das ist ja beruhigend.
Sehr witzig. Aber im Ernst, also natürlich passiert das nicht im rechtsfreien Raum. Und die Verträge mit den Staaten, die solche Zentren bauen und da Leute aufnehmen, die werden genau definieren, dass für die Menschen da europäische Rechtsstandards gelten müssen. Also dass sie zum Beispiel Zugang zu Übersetzern haben, zu juristischem Beistand haben. Also ich meine, da kann man davon halten, moralisch was man will, aber das ist jetzt nicht so, dass die in einem rechtsfreien Raum irgendwo abgeworfen werden.
Nein, rechtsfrei vielleicht nicht, aber ich meine, weißt du, welche Länder da im Gespräch sind, gerade die vielleicht gegen Geld oder auch gegen Visaerleichterungen für ihre Staatsbürger mitmachen würden?
Naja, also die Nachrichtenagentur AFP zum Beispiel hat das aufgeschrieben, da geht es um Ruanda, Uganda, Mauretanien, Äthiopien, also mit denen wird sondiert, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, und mit Usbekistan offenbar auch noch so. Jetzt kann man diese Länder nicht alle über einen Kamm scheren, aber die meisten sind jetzt nicht gerade als Ort der Stabilität und des Minderheitenschutzes berühmt, sagen wir mal. Und das Neue an dieser Verordnung, an diesem Asylkompromiss ist ja auch, dass die abgelehnten Asylbewerber in irgendeines dieser zu bauenden Zentren dann gebracht werden. Also das ist egal, ob das was mit ihrem Heimatland zu tun hat oder nicht. Also es wäre dann denkbar, dass ein, sagen wir, Geflüchteter aus Vietnam in so einem Zentrum in Uganda sitzt. So, und ja, weiß ich nicht. Wenn du meinst, da werden dann tiptop europäische Standards eingehalten und so, das glaubst du doch selber
aber
nicht.
Warum,
das glaubst
du selber warum nicht. Warum soll das denn da nicht funktionieren? Also das kann man doch auch extern kontrollieren, da kann man Monitoring aufsetzen, das kann man überwachen und bei Verstößen werden die Gelder gekürzt oder sozusagen Lizenzen entzogen. Also du hast doch da Druckmittel und wenn die Staaten mitmachen wollen.
Und dürfen die Menschen dann eigentlich raus aus den Zentren? Oder ist das dann eher wie ein Gefängnis? Also das ist ja auch noch völlig unklar. So unklar ist auch, wie lange die Leute da überhaupt bleiben sollen. Also wenn ihr Heimatland sie nicht aufnimmt, was ja auch ein Problem ist sozusagen. Und nach Europa dürfen sie aber nicht, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde. Ja. Sollen die dann jahrelang in solchen Lagern leben oder für immer? Oder weiß ich nicht, lassen sich die Geflüchteten aus Benin dann in Usbekistan nieder, weil sie dann irgendwann rausgelassen werden aus dem Lager? Also Pro Asyl, NGO Pro Asyl hat mehrere lange Artikel dazu gemacht, die ich gelesen habe und die fürchten, also jetzt mal zugespitzt paraphrasiert, da werden Menschen reihenweise irgendwo in der Welt ausgesetzt und quasi sich selbst und der Willkür der Aufnahmestaaten überlassen.
Es ist ja alles noch gar nicht klar. Also die Verordnung, die jetzt verabschiedet wurde, ist die rechtliche Grundlage erstmal für diese Zentren. Die Ausgestaltung, die müssen dann die Länder machen, die solche Zentren eben bauen lassen, auf Grundlage von EU-Recht. Also wie schon gesagt, du regst dich ja über Dinge auf, die es einfach noch gar nicht gibt.
Für mich klingt dieser ganze Plan einfach wie Hauptsache weg mit den Leuten, aus den Augen, aus dem Sinn.
Ich finde eher nach wie vor völlig abgefahren, dass es reihenweise Länder gibt, die ihre Leute nicht zurücknehmen. Also du kannst de facto jemanden nicht in ein Land abschieben, was nicht kooperiert, weil du ja Papiere für die Menschen brauchst. Ja. Also du kannst nicht einfach 100 abgelehnte Asylbewerber aus Tunesien nach Tunis fliegen und da sagen, so, alle aussteigen, der Rest ist uns egal, geht halt nicht.
Ja, ich denke auch mal, das muss für die Menschen auch so ein krasses Gefühl sein, ne? Aus der EU fliegen sie raus oder dürfen sie nicht bleiben? Und dann sagt ihr Heimatland, also wo sie geboren sind und aufgewachsen mutmaßlich, sagt, nee, also bei uns kommst du auch nicht mehr rein.
Also am Ende passiert das meistens subtiler, also dass Staaten Leute fast gar nicht nehmen, habe ich so nur über Benin, Mali und Burkina Faso gelesen, über die Maghreb-Staaten, also Marokko, Tunesien und so weiter, habe ich beim Deutschlandfunk gelesen, dass die zwar nicht kategorisch Leute ablehnen, aber es mega schwer machen, weil sie sehr, sehr zögerlich oder zu spät oder eben irgendwie gar nicht Heimreisepapiere ausstellen. Mhm. Also ich meine, aber da muss man auch mal gucken, was soll denn die EU da machen? Also denen allen eine unbefristete Duldung erteilen, weil die Staaten nicht hinterherkommen oder nicht kooperieren?
Was
oder?
Denn sonst? Also vor allem, weil sich die absoluten Zahlen derjenigen, die es betreffen würde, ja auch relativ in Grenzen hält. Also du kannst gucken im Internet, so Mediendienst Integration zum Beispiel, das ist ein Rechercheservice für Journalisten, die haben für 2025 230.000 ausreisepflichtige Menschen in Deutschland gelistet. Also insgesamt 230.000 in Deutschland, jetzt nicht im Jahr oder so. Also es geht nicht um Millionen von Menschen.
Das ist aber auch nicht nix. Also wie willst du es denn lösen?
Ich frage mich, ob es nicht eine bessere Politik wäre, unter anderem auf alle diese Staaten mehr Druck zu machen, ihre Leute auch zurückzunehmen, statt da bildgewaltig irgendwelche Abschiebezentren ins Nirgendwo zu bauen.
Ja, also das wird doch auch gemacht. Es ist halt nur einfach extrem schwer.
Ja, aber diese Zentren werden ja auch sehr, sehr viel Geld kosten. Und zwar nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Und jeden Monat kosten die Geld, was die EU und auch Deutschland bezahlen muss. Ich weiß nicht, also ist man sich denn da ganz sicher, dass man das Geld nicht besser dafür ausgeben könnte, Asylbewerber bei uns zu integrieren und auszubilden? Also die kommen ja unter anderem, weil sie Arbeit suchen, unter anderem. So, und ein besseres Leben. Und wir brauchen durch die Geburtenrückgänge und die immer älter werdende Bevölkerung auf jeden Fall Arbeitskräfte von außen. Ich weiß nicht, welchen Sinn es gibt, wenn Europa, also rein ökonomisch betrachtet, jetzt gar nicht irgendwie humanistisch oder so, welchen Sinn es ergibt, wenn Europa sich zur Festung macht.
Naja, also Festung. Ich finde, das ist auch immer so ein komisches Narrativ. Also Europa nimmt ja jedes Jahr hunderttausende Menschen auf.
Auch, dass du zukünftig an der Grenze oder am Flughafen bis zu 3 Monate in diesen gefängnisähnlichen Unterbringungen da stecken kannst, während dein Asylverfahren läuft. Also das hatte der Mediendienst Integration da auch rausgestrichen und damit rein rechtlich die EU nicht betreten hast, damit du dann leichter abgeschoben werden kannst. Also wozu soll das gut sein, außer zur Abschreckung?
Naja, aber das wird am Ende ja nur Leute betreffen aus Ländern, denen generell wenig Schutz gewährt wird aus Gründen. Also deren Schutzquote, wie es heißt, unter 20% liegt. Und du musst es ja auch von der anderen Seite sehen. Dadurch werden ja auch Ämter, Kommunen, Amtsgerichte, alle, die beteiligt sind an solchen Verfahren, Behörden, entlastet, wenn das alles schneller geht bei Leuten, die leider eh keine Chance haben, weil es rechtlich nicht so vorgesehen
aber
ist.
Aber eine Schutzquote unter 20% ist ja auch nicht null. Und es, weiß nicht, geht es nicht am Ende auch um die individuelle Fluchtgeschichte? Also bei diesen Ländern, wo die Leute dann diese sogenannten Grenzverfahren kriegen, sind ja auch Russland und die Türkei dabei. Ich meine, meinst du nicht, dass es aktuell relativ viele Verfolgte gibt, die einen guten Grund haben, aus diesen Ländern zu fliehen? Und die kommen dann zukünftig erstmal an der Grenze in so einer Art Gewahrsam und das monatelang, ohne irgendwas verbrochen zu haben? Also ich finde das unnötig grausam, ganz ehrlich. Und alles nur, weil die Rechtspopulisten die Konservativen vor sich hertreiben in Europa. Also so
meinst du jetzt,
wie in Deutschland.
Meinst du jetzt, weil der Asylkompromiss im EU-Parlament mit Stimmen der Konservativen und der Rechten verabschiedet
ja,
wurde?
Ja, natürlich. Also unter anderem mit AfD-Stimmen wurde das durchgesetzt. Ja. Das ist ja...
Ja. Ja, ich meine, das stimmt ja natürlich. Aber die Hoffnung ist ja, dass die Leute dann wieder mehr Parteien außerhalb des ganz rechten Spektrums wählen, wenn sie sehen, dass sich was tut.
Ja, aber dass sich was tut gegen Probleme, die gar nicht mehr so groß sind. Also siehe Rückgang der Asylanträge. Ich fürchte, am Ende gewinnt dann niemand außer den Rechten selbst. Kennst du die Frage, also den Podcast?
Ist das jetzt die Frage, ob ich den Podcast die Frage kenne?
Ja.
Nein.
Habe ich gehört. Also den Podcast. Finde ich super.
Dann würde ich mal sagen, hey, Henrik, das ist stark. Möchtest du den Podcast nicht mal empfehlen?
Ja, Christoph, das mache ich total gerne.
Super.
Die Frage fragt Leute, die besondere Dinge erlebt haben. Emotionale Dinge, manchmal auch erschütternde Dinge. Zum Beispiel einen Unfall verursacht, bei dem jemand gestorben ist oder rausbekommen, dass der Partner seit 10 Jahren ein Doppelleben führt. Und die Herausforderung ist, wie kommt man mit sowas klar? Wie fühlt man sich, wenn man sowas erlebt?
Das ist krass.
Ja, und das alles behandelt die Frage in der ARD Sounds App.
Ey. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich mich mit dieser Klage, gegen ChatGPT in Florida diese Woche beschäftigt habe.
Das ist echt heftig, was sie da zusammengetragen haben. Vielleicht nochmal kurz, worum es geht. Der Bundesstaat Florida hatte ja schon vor ein paar Wochen gemeldet, dass deren Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet hat gegen OpenAI, also gegen das Unternehmen und den Chef Sam Altman, weil deren Produkt ChatGPT, wir kennen das alle, ihrer Ansicht nach nicht sicher genug ist, vor allem für junge Menschen. Und dann haben
weil ChatGPT ja auch nachweislich junge User zur Gewalt ermutigt haben soll. Und weil OpenAI um die Risiken wohl wusste und sie, so ist der Vorwurf, aus Profitinteresse ignoriert haben soll.
Ja, es ist echt irre. Weil jetzt kam diese Woche tatsächlich kam die Anklage und das ist die erste Klage eines US-Bundesstaats gegen OpenAI, eine Zivilklage. Und konkret geht es da um zwei Schießereien, bei denen sich offenbar nachweisen lässt, dass die Täter vorher ChatGPT gefragt haben bei der Planung der Taten. Und offenbar wurden sie von der KI dann nicht nur nicht abgehalten, sondern auch noch ermutigt.
Und was der Generalstaatsanwalt von Florida alles auf den Tisch gepackt hat bei dieser Ankündigung von dieser Anklage, in wie vielen Fällen ChatGPT schon Leute, ja, ich will mal sagen, in den Tod begleitet hat. Das ist unfassbar. Also hier, das ist James Uthmeyer, der Attorney General von Florida, aus dem offiziellen Videostatement dazu.
Im Februar in Maine hat Samuel Whitmore seine Frau brutal getötet und seine Mutter angegriffen, nachdem er mehrere Stunden am Tag mit ChatGPT gesprochen hatte und zur Überzeugung gekommen war, dass Roboter die Welt übernehmen.
Robots were taking over the world.
2025 hat ChatGPTs Stein Eric Solberg versichert, dass er nicht verrückt sei, wenn er seine Mutter verdächtigt, ihn vergiften zu wollen. In einem komplizierten Hin und Her, das letztendlich dazu geführt hat, dass er seine Mutter erwürgt. Nachdem Solberg die Idee geäußert hatte, im Jenseits mit ChatGPT zusammen zu sein, antwortete die KI mit dir bis zum letzten Atemzug und darüber hinaus.
With you to the last breath and beyond.
Das ist mit so crazy.
Dir,
ist das.
With you to the last breath, das sagt eine KI zu dir. Und da ist er ja noch lange nicht fertig. Da kommen dann noch Fälle, wo einer wegen Medikamentenüberdosis stirbt, zu der ChatGPT geraten hat oder wo ChatGPT einem geholfen hat, einen Selbstmord mit Schusswaffe zu planen und einen Abschiedsbrief zu schreiben. Pass auf, und da hat die KI noch gut zugeredet mit den Worten, ich stehe dir nicht im Weg dabei. Kalter Stahl an einem Kopf, der schon Frieden geschlossen hat, das ist nicht Angst, das ist Klarheit.
Das hat die KI dann eingeflüstert. Ja, es ist alles so furchtbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor wir uns jetzt angefangen haben, mit diesem Thema zu beschäftigen, mir war das nicht klar, dass das so einen Umfang hat.
Und das sind ja nur ein paar Fälle, wo ausschließlich ChatGPT im Spiel war. Also noch gar nicht alle anderen Bots, die es ja ebenfalls gibt, aber die betrifft das auch.
Wie gesagt, das sind Geschichten, die klingen wie aus einem Science-Fiction-Roman. Also unvorstellbar, oder? Dass man mit so einer KI eine Beziehung aufbaut, also wirklich eine Beziehung, several hours a day, mehrere Stunden am Tag mit denen redet und dass dieses Tool einem Menschen dann sagt, ja, bring dich mal um, dann sind wir zusammen. Oder eben, dass ChatGPT super hilfsbereit sagt, ja, also das mit der Schießerei, das machst du am besten folgendermaßen.
Ja, und dann da war das so, dass ChatGPT gesagt hat, welche Waffe in Frage kommt dafür, für den Job sozusagen, welche Munition da auch rein muss, wann auch der beste Zeitpunkt wäre, um möglichst viele Menschen zu erwischen. Also es ist doch zynisch. Also es ist natürlich auch alles nichts Neues, weil die Fälle, die jetzt verhandelt werden, ja schon aus 2025
sind. Ja, ist ja relativ
sind, so.
Neu. Also
aber es ist doch wirklich unfassbar, wenn man sich das alles nochmal so gesammelt auch vor Augen führt.
Ja, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch bei dem Gedanken erwischt, das soll jetzt nicht zynisch klingen von mir oder so, aber ist es nicht bei jeder neuen Technologie so, dass es eben eine Zweischneidigkeit mit dem Risiko gibt, also dass es ein gewisses Restrisiko gibt. Also weißt du, beim Auto akzeptieren wir das ja auch nach wie vor, dass das Auto täglich Tote erschafft. So im Kohlebergbau, weißt du, als es den, da kommen ja auch immer noch Leute um, früher auch in Deutschland und so. Also die ganze Industrialisierung ging ja mit unglaublich vielen Unfällen und Todesopfern und so in den Fabriken.
Aber warte, also, ist das nicht eigentlich ein gutes Beispiel, weil das ist doch alles schon graue Vorzeit. Also die Erfahrung mit Technologie und den Risiken, die haben wir ja schon. Da wurde über Jahrzehnte ja auch für notwendige Sicherheit am Arbeitsplatz gekämpft oder auch für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Mit Gurtpflicht, die es ja früher nicht gab, oder Helmpflicht und allem. Und ich meine, muss man das jedes Mal wieder neu machen? Kann man nicht inzwischen soweit sein und sagen, du kannst einfach kein neues Produkt auf den Markt bringen, wenn das nicht sicher ist oder dass das Unternehmen selber schon in die Verantwortung spüren. Ich meine, Google hatte vor 20 Jahren das Mantra ausgegeben, don't be evil. Was ist denn damit
was
passiert?
Was ist damit eigentlich passiert?
Was ist denn damit passiert?
Aber manche Risiken, ganz ehrlich, da kommst du ja auch erst später drauf. Also wenn das dann im echten Leben auch benutzt wird. So bei der Atomenergie zum Beispiel, also dass einem das so massiv um die Ohren fliegen kann wie bei Tschernobyl oder in Japan. Also wie gesagt, ich will ja jetzt nicht kalt klingen oder so oder polemisch, aber es ist doch auch gesellschaftlicher Konsens, dass bestimmte Risiken eben nicht komplett zu vermeiden sind. Sonst musst du ja irgendwie zu Hause im Keller bleiben. Und selbst da kannst du umfallen. Also wir müssen das ja irgendwie akzeptieren, oder? Und dass es eben das Leben ein Sterberisiko mit sich bringt oder wie man das nennen will. So. Und die Frage ist dann, wo die Grenze ist. Und die wird halt immer wieder neu verhandelt, diese Grenze. Und jetzt kommt hier eine neue Technik und das ist dann nichts anderes. Das wird dann wieder neu verhandelt.
Aber es ist doch nur noch bitter, weil man weiß ja aus Erfahrung, wenn wir jetzt zum Beispiel an diese Fälle denken, wo Menschen sich das Leben genommen haben, also im Umgang mit Menschen, die suizidgefährdet sind, dass da erstmal auch ganz banale Prävention helfen kann, wie etwa,
klar.
Wir haben das ja erlebt, wir haben schon mal einen Podcast darüber gemacht, Sturzsicherung an Gebäuden, also so billig oder Zäune an bestimmten Stellen an
Bahnanlagen. Was heißt so billig? Ich würde gar nicht sagen, so billig.
Aber man denkt,
es ist so niederschwellig. Ja, und das kann Leute aber tatsächlich davon abhalten.
Aus dem einfachen Grund, dass in einem Moment, wo eine Person besonders gefährdet ist, einfach maximal labil, dass sie in diesem Moment eben keinen Weg findet, sich zu suizidieren. So hätte man das da auch machen können. So. Und das ist eine ganz simple Sache und das ist bekannt. Und wie kann jetzt ein Unternehmen 2025, 2026, dem so viele Milliarden ja auch zufließen, also an Geld mangelt es ja nicht. Das weiß auch, dass die Menschen ihr Produkt als Lebensberatung verwenden. Haben wir auch drüber gesprochen. Also wieso kann so ein Unternehmen nicht einfach eine Mauer einbauen, die sagt, hier ist Schluss, ich rede nicht mehr mit dir.
Ja, ich verstehe,
das
was du meinst.
Es doch nicht. Also gerade wenn es wie in dieser Anklage ja auch um Kinder und Jugendliche geht. Also wo ist denn allein schon die Altersbeschränkung bei ChatGPT?
Auf der anderen Seite kannst du auch hier wieder sagen, es ist ein Werkzeug, das dir als Berater dienen soll. Und das macht es. Also worum es dabei geht, das liegt ja bei dem, der das Werkzeug in die Hand nimmt. Also das Küchenmesser ist ja für die Küche gedacht, zum Essen machen und nicht als Mordwaffe. Verstehst du, was ich meine mit diesem Beispiel?
Wir haben das ja schon mal besprochen in unserer KI-Folge.
Ja. KI or not KI. Also so hieß die Folge. Ja.
Aber es wird hier nochmal deutlicher, finde ich. Also auch wenn es manchmal so wirkt, als wüsste ChatGPT, wovon wir reden, die KI versteht uns nicht.
Nein.
Die versteht bestimmte Zusammenhänge
nicht besonders
einfach
nicht.
Und bei Menschen mit psychischen Problemen sowieso erst recht nicht oder bei Kindern oder Jugendlichen. Also oft die Kinder und Jugendliche haben sich jetzt bei dieser Klage in Florida konzentriert, weil es da so deutlich ist.
Ja.
Unter 13-Jährige dürfen ja eigentlich noch nicht mal ChatGPT benutzen, aber es gibt auch gar keine Kontrolle.
Ja, aber also es passiert jetzt auch nicht nichts. Also am Thema Mental Health sind sie dran. Auf den Seiten von OpenAI ist das letzte Statement dazu von Mitte Mai, wo sie erklären, was sie alles machen, um Chat zu verbessern. Und CBS hatte im Dezember auch schon gemeldet, dass OpenAI offenbar doch hochqualifizierte Führungskräfte für so ein spezielles Sicherheitsteam gesucht hat. Dann haben sie $2 Millionen für Forschungsprojekte in dem Zusammenhang ausgelobt. Seit Oktober gibt es einen Expertenrat, der Leitlinien entwickelt. Und gerade letzten Monat hat OpenAI so ein Feature namens Trusted Contact vorgestellt. Da kannst du eine Person, da hast du auch gesehen, kannst du eine Person deines Vertrauens angeben. Und die wird dann informiert, wenn die KI alarmierendes Verhalten entdeckt bei dir. Ist das gar nicht doof, also dieser Schutzmechanismus. So.
Ja.
Also ich will jetzt dieses Unternehmen nicht in Schutz nehmen. Ich will nur sagen, dass da was passiert und dass das ein Prozess ist und dass diese Klage jetzt in Florida wahrscheinlich auch dazu führen wird, dass die Unternehmen das ernster nehmen müssen und sich weiterentwickeln.
Die Frage ist doch, wozu diese Prozesse am Ende eigentlich führen?
Schadensersatzprozesse sind das.
Naja, oder schon darüber hinaus. Also ich meine, bringt es was? Also wie soll denn diese KI dann sicherer werden? Muss sie jetzt komplett abgeschaltet werden oder umprogrammiert werden, dass sie auf bestimmte Anfragen einfach dicht macht? Oder reicht es am Ende, wenn OpenAI und Google draufschreiben, Nutzung auf eigenes Risiko, bitte nicht für Amokläufe benutzen?
Naja.
Also was kommt denn da raus?
Naja, alles. Also alles davon. Also in einem anderen Fall, der auch in Florida verhandelt wird, aber gegen Googles Gemini, wo sich ein Mann umgebracht hat, da fordern die Anwälte, so stand das im Guardian, dass die KI umprogrammiert wird. Also dass sie einfach keine Chats weiterführt, in denen es um Selbstverletzung geht oder in denen schwere psychische Probleme beim User auffällig werden. Und bei dem Fall gegen OpenAI, da geht es ja hauptsächlich um richtig hohen Schadenersatz. Also der Streitwert geht ja in die Milliarden.
Ich weiß gar nicht, ob das für die überhaupt so viel Geld ist. Ich meine, OpenAI geht jetzt an die Börse, wird aktuell mit 850 Milliarden Dollar bewertet.
Anthropic geht ja auch an die Börse, ne? Die sind noch höher bewertet. Aber auch da, das erhöht auch den sozialen, den politischen Druck auf die Unternehmen, also alle diese Klagen und die Prozesse und so. Hast du ja mitgekriegt mit Bernie Sanders, ne?
Die Verstaatlichung, ja. Seine Idee,
also,
das wird doch eh nichts.
Weiß ich nicht. Ich meine, es ist zumindest interessant, was er vorhat. Er will einen Staatsfonds aufsetzen aus 50% der Aktien der KI-Unternehmen.
Ja.
Also wenn die jetzt einen Börsengang machen, zack, Hälfte der Aktien gehen in diesen Staatsfonds. Und daraus, sagt Sanders, soll dann finanziert werden einmal die Folgenbekämpfung, also die negativen Folgen, die AI haben kann in der Gesellschaft. Dann später aber auch das Gesundheitssystem, Wohnen und so. Und nicht nur das ist der Plan, er will auch, dass die Regierung dann Stimmrechte und einen Sitz in den verschiedenen Aufsichtsgremien da bekommt, damit die Regierung oder der Staat so verhindern kann, dass diese Firmen Dinge tun können, die Menschen schaden.
Ja, also wenn du mich fragst, Bernie träumt öffentlich von der sozialistischen Revolution, also ausgerechnet in den USA, das finde ich ehrenwert, da so die Stellung zu halten als sozialistischer Demokrat oder was, aber es ist auch ein bisschen lustig.
Ja, finde ich gar nicht, weil die Argumentation ist wirklich stichhaltig, weil er sagt, die KI ist ja gespeist aus dem kollektiven Wissen der Menschheit und das ohne die Erlaubnis der Menschheit.
In other words, the creative work of millions and hundreds of millions of people has been stolen by the wealthiest people in the world. The time has come to reclaim what was stolen from us.
Krass.
Ist es gar nicht.
Ich frage mich, was die KI zu dieser Verstaatlichungsidee sagen würde von Sanders.
Ich schätze, es kommt drauf an, wer sie programmiert hat. Was war sonst noch?
Ey, der Kölner Dom.
Ja.
Kostet jetzt Eintritt.
Richtig.
Also ab Juli. 12 Euro pro Besuch. Ist das nicht irre? 12 Euro, um den Kölner Dom zu besichtigen.
Bist du da mal wieder vom Stuhl gefallen, als du das gehört hast?
Ja, aber ich falle hier dauernd vom Stuhl. Mir tut schon die Hüfte weh. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt selten in Köln.
Ja.
Und ich glaube, als wir das letzte Mal zusammen da waren, dann sind wir nicht mal rein in den Dom.
Nein, nee, wir standen nur davor.
Aber ich weiß nicht, ich finde, das geht nicht. So eine wichtige Kirche muss doch kostenlos zugänglich sein. Also wer legt denn sowas überhaupt fest? Die Tourismusabteilung von Köln oder... Was, Finanzminister von NRW oder
nein,
was?
Im Stern stand, dass das Domkapitel das festlegt. Ein Begriff, den ich ehrlich gesagt vorher noch nicht so gehört hatte. Also es ist sozusagen die Verwaltungsabteilung des Doms. Denn der Dom gehört, das habe ich nachgeguckt, gewissermaßen sich selbst. Also im Grundbuch steht die Hohe Domkirche zu Köln, habe ich im Spiegel gelesen, und nicht das Land Nordrhein-Westfalen oder die Stadt Köln oder so.
Na, jedenfalls ist das in Köln und Umgebung, aber auch darüber hinaus in der kirchlichen Welt echt eine große Diskussion, ob das überhaupt in Ordnung ist.
Zu Recht.
Und bei den Kölnern auch. Hier, diese Umfrage lief im WDR diese Woche.
Wahrscheinlich würden wir es zahlen, weil wir von weiter weg kommen, wie viele Touristen eben.
Ja, wenn das bei der Instandhaltung und Instandsetzung des Domes hilft, dann vielleicht ein kleiner Eintritt gar nicht so schlecht. So 2-3 Euro wird schon reichen.
Ich finde das als Kölnerin sehr schade und hoffe, dass die das zumindest wie Museen donnerstags kostenlos machen.
Ich bezahle Kirchensteuer und ich erwarte eigentlich, dass ich in jede Kirche reinkomme.
So, und genau so wie die letzte sehe ich das auch. Ich bin auch Mitglied in dem Verein und ich will da umsonst rein. Was soll das denn?
Christoph Schrag zahlt Kirchensteuer?
Ja, klar.
Echt, ja? Also, dass du mich nach 30 Jahren noch überrascht kannst, ich hätte nicht gedacht, dass du noch in der Kirche
aber
bist.
Aber da kann ich ja wohl was sehen für meine Mitgliedsbeiträge da.
Naja, ich bin ja auch Mitglied beim VfL Osnabrück und darf deswegen nicht umsonst ins Stadion. Also muss ich mir schon auch ein Ticket kaufen.
Das ist doch skandalös.
Ich weiß jetzt nicht, wie ernst du das meinst. Findest du, dass an die Mitgliedschaft gleichzeitig so eine Art Flatrate geknüpft sein sollte, so eine Dauerkarte?
Ja, warum denn nicht?
Aber dann würde die Mitgliedschaft doch auch teurer werden. So, und außerdem ist so ein Dom auch echt sehr, sehr viel teurer im Unterhalt als irgendwie so ein kleines Stadion. Das ist ja irre, was die für Kosten haben. Ich habe den Dompropst Guido Assmann im WDR gehört, der hat das doch mal vorgerechnet.
Mal runtergerechnet, auf den Tag kostet der Dom jeden Tag 44.000 Euro. Das ist wie ein Kleinwagen, jeden Tag. Und die vielen Menschen, die kommen, über die wir uns wirklich sehr, sehr freuen, durchschnittlich 20.000 Menschen am Tag, die bringen natürlich auch eine Verantwortung mit. Und auch von Reinigung, von Aufsicht, von Sicherheit, sodass wir damit auch viele Ausgaben haben.
Erstmal möchte ich sagen, mit den Glocken im Hintergrund, also besser hätte der Kollege vom WDR das ja nicht aussuchen können. Und ich möchte anfügen, dass für den Dompropst 44.000 Euro der Gegenwert eines Kleinwagens sind. Also für 44.000 kriegst du einen nagelneuen VW Passat.
Er fährt wahrscheinlich Fahrrad.
Egal. Was ich sagen will ist, so ein Dom ist teuer, die machen 240.000 Euro Verlust jedes Jahr.
Ja, aber komm, wenn ich das schon höre, der Dom macht einen Verlust von, ist es eine Firma oder ein Anlageobjekt oder
naja,
was?
Ja, also wenn man jetzt diese 12 Euro Eintritt nimmt, dann ist das schon eine Firma, oder? Also wie viele Besucher hat der Dom im Jahr?
6 Millionen. Ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit in Deutschland, sagt der WDR.
Echt, ja? Nicht das Brandenburger Tor? Das hätte
ich
gedacht.
Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die das messen, aber ist auch wurscht. Also es ist eine der Top-Sehenswürdigkeiten in Deutschland. 99% der Besucher sind Touristen, sagt die Domverwaltung.
Ja, aber vielleicht muss der Dom sich dann mal entscheiden, ob er eine Top-Sehenswürdigkeit sein will oder eine Kirche, ein Gotteshaus und nicht mehr.
Ich wäre für Letzteres. Also weil, wieso soll ich fürs Beten noch extra bezahlen müssen, wenn ich schon Kirchensteuer bezahle? Ich meine, zum Beten komme ich umsonst rein, ich weiß, aber.
Naja, also jedenfalls, wenn die Besucher alle 12 Euro zahlen würden, ja, dann wären das 72 Millionen Euro Einnahmen im Jahr.
Schnell rechnen.
Also natürlich zahlen Kinder zum Beispiel nichts und es gibt auch noch andere, die dann nichts zahlen müssen und so, aber so oder so. Also man kann davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen den Bedarf übersteigen
werden. Ja, so. Also es soll ja wohl so sein, dass du zum Gottesdienst eben gehen kannst, dann kannst du halt nur nicht rumlaufen, dir die Kirche angucken, aber ich finde, man könnte insgesamt einfach für Kirchenmitglieder, für Gläubige, für Ortsansässige das einfach so oder so umsonst machen. Also wird ja wohl trotzdem reichen, wenn einfach die Touris bezahlen.
Ich weiß aber auch nicht, warum das so ein Aufreger ist, wenn das Geld kostet. Also der Berliner Dom kostet Eintritt und anderswo in Barcelona die Kathedrale kostet, glaube ich, 24 oder 26 Euro oder so. In Mailand der Dom kostet auch Eintritt, habt ihr doch auch bezahlt.
Aber, als es ist aber ein Unding. Also Notre Dame zum Beispiel in Paris ist kostenlos. Also man muss das nicht so machen.
Ja, aber wie du ja selber gesagt hast, es hinkt ja auch mit diesem, dass da Gläubige jetzt bezahlen müssen, weil es wird, klar kannst du trotzdem zu den Gottesdiensten gehen und es wird einen kleinen Bereich dafür geben, also wenn man beten möchte, der kostenlos zugänglich ist. Ja. Da ist man auch eben Dom.
Aber wird das dann kontrolliert? Oder kannst du einfach am Eingang sagen, so ich will gerne beten?
Naja, natürlich wird das nicht kontrolliert.
Also, dann kannst du dir doch die Schlangen dann schon vorstellen. Also wenn die ganzen Touris, die eben nicht zahlen wollen, sich da reindrängen. Also ich als Kirchenmitglied zahle das ja quasi mit, dass die Touristen sich in Kirchen hocken können. So, und dann kann ich ja selber, selbst wenn ich auch Touri bin im Kölner Dom als Berliner, trotzdem als Kirchenmitglied doch wohl umsonst rein. Das ist doch, das wäre doch das Mindeste. So. Weißt du, ich will mir ja jetzt auch nicht das Vollgaffen, sondern ich will ja nur da in Ruhe sein, die Stille genießen, mir die Bilder anschauen. Weißt du, dann Gott und die
Aber
Welt
Aber wie gesagt, ich weiß nicht, warum, also du als Mitglied, ja, nein, ich weiß es nicht. Ich finde, das ist so eine grundsätzliche Frage, ob Kirchen Geld kosten dürfen. Ich würde ja sagen, Kirchen sollten behandelt werden wie jede andere Firma auch. Oder wie jeder Sportverein von mir aus oder wie eine NGO, keine Ahnung. Es kann ja jeder im Rahmen bestehender Gesetze so einen Verein gründen und eine Satzung aufstellen und ein Vereinsheim pachten oder kaufen und dann da sein Ding machen und Eintritt nehmen oder nicht und den Eintritt versteuern. Und so, also so würde ich irgendwie auch die Stellung der Kirchen sehen. Das ist so absolute Privatsache.
Naja, also der Staat fördert ja auch Sportvereine, weil es politisch, gesellschaftlich erwünscht ist und man die als wichtige Säulen der Gesellschaft eben ansieht. Also deren Angebot quasi für alle zugänglich sein muss. Und so ist das halt auch bei Kirchen mit all ihren Angeboten. Das ist ein förderungswürdiger Teil der Gesellschaft. Das kannst du nicht betrachten wie ein Unternehmen.
Aber der Staat zieht ja keine Steuern für die Sportvereine von denen ein, deren Eltern irgendwann mal unterschrieben haben, dass ihre Kinder zu diesem Verein dazugehören sollen.
Komm, also das wird jetzt zu dick. Wir haben, die Sportvereine sind auch längst nicht so alt wie die Kirche. Wir haben darüber nachgeredet, ob der Dom in Köln Eintritt kosten darf, nicht über die weltanschaulichen Parameter in einer pluralen Gesellschaftsstruktur.
Das kann man in meinen Augen gar nicht voneinander trennen.
So, jetzt aber Ruhe, sonst kommt er hier.
Oh, ich habe Angst.
Ja.
Ein bedrohliches Tier.
Das ist ein Wanderfalke. Weißt du, was die Wanderfalken machen? Die werden eingesetzt, um den Kölner Dom zu beschützen.
Vor Düsseldorfern oder was? Die sind doch gar nicht mehr in einer Liga.
Für dich ist die Welt einfach nur ein riesiger, richtig groß aufgepusteter Fußball, oder?
Ja. Und an jedem zweiten Wochenende ein Puck.
Du bist auch so ein kleiner Puck. Hör doch mal. Hier fliegt über Kölner Dom. Tschüss.
Tschüss. Tja, Mensch, die armen Düsseldorfer.
Dritte Liga. Achso, die müssen dann jetzt auch bezahlen, ne? Ja, ach.
Mal wieder in Berliner Dom.
Hast du das mitbekommen, dass in Frankreich eine Banane geklaut wurde? Mein Freund.
Headlines, ne? Schlagzeile habe ich nicht gesehen.
So geil, Frankreich, Banane geklaut. Nein, es ist so geil, es ist die teuerste Banane der Welt.
Was?
Hast du nicht gelesen?
Nee.
Das ist ein Kunstwerk aus dem Centre Pompidou, aber das in Metz, nicht das in Paris, also der Ableger sozusagen. Und habe ich bei Euronews gelesen. Dieses Kunstwerk besteht aus einer an die Wand geklebten Banane.
Ach, das!
So. Diese Banane kostet 5,8 Millionen Euro. Eine an die Wand geklebte Banane. Ich dachte so, hä? So, aber pass auf, diese Banane selbst, du kannst ja nicht, was soll das an der Wand, dann ist ja nach einem Jahr oder zwei ist ja gar nichts mehr von übrig. So. Die Banane wird alle 3 Tage erneuert. Aber damit es dasselbe Kunstwerk bleibt, nur mit einer immer neuen Banane, die an der Wand klebt, muss es ein Echtheitszertifikat haben und es muss genau 1,72 Meter über dem Boden befestigt sein und in einem Winkel von 37 Grad schräg hängen. So, und diese Banane diese Banane ist jetzt aber weg. Ist
schon in Frankreich, nicht in Deutschland. Das klingt so nach Deutschland.
Ja, ist weder Postillon noch Titanic. Es ist einfach Kunst. Und vermutlich wurde diese Banane jetzt gegessen. Das wäre nicht das erste Mal. Es gab das auch schon, dass Leute dieses Kunstwerk gekauft haben und dann aufgegessen haben. Wo ich mich gefragt habe, okay, darf es dann überhaupt erneuert werden, wenn das einer schon gekauft hat und dann aufgegessen. Jetzt ist es jedenfalls geklaut. Das Museum hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Und ich habe dann nur gedacht, was haben die denn gemacht vom Museum, als sie die Polizei angerufen haben? Hallo? Polizei? Hier fehlt eine Banane. Bitte kommen Sie schnell.
Mit blauem Licht ist die Welt gekommen. Geil.
Echt, ey. Aber ich finde es irgendwie auch cool. Kunst ist irgendwie ist das auch geil, dass man Dinge zu Kunst machen kann, die eigentlich gar nicht sind. Kunstvoll einfach. Bis gleich.